ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Zäher Krieg und ferner Frieden. Das Treffen der Ukraine-Unterstützer.
Zurzeit scheint der militärische Vorteil im Ukraine-Krieg eher auf russischer Seite zu liegen. Die Ukraine hat in letzter Zeit Geländeverluste hinnehmen müssen. Und auch deshalb hat US-Verteidigungsminister Lloyd Austin für heute die Verbündeten aus der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe zu einem weiteren Treffen auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz eingeladen. Darüber habe ich vor der Sendung mit Wilfried Jilge gesprochen. Er ist Osteuropa-Historiker und Ukraine-Experte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Jilge, das britische Außenministerium hat in der vergangenen Woche gesagt, Zitat, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Gesamtsituation für die ukrainischen Streitkräfte in den kommenden Wochen herausfordernd sein wird. Was heißt das im Klartext? Steht zu befürchten, dass die Ukraine den Krieg in diesem Jahr verlieren könnte?
So weit würde ich noch nicht gehen. Allerdings ist die Lage in der Tat prekär und das wird wohl in den nächsten 3 bis 4 Wochen anhalten. Und zwar betrifft das vor allem die starke Unterlegenheit der ukrainischen Landstreitkräfte bei der Artilleriemunition, die ja vielfach diskutiert wird, vor allem 155 mm für die westlichen Artilleriesysteme, mit der die Ukraine operiert. Und es ist natürlich auch so, dass die Ukraine dringend neues Personal braucht. Allerdings das Gesetz, was ja beraten wird zur Mobilisierung, erst in den nächsten Monaten greifen wird. Das heißt, an diesen beiden Stellen vor allem, aber das sind jetzt nur die wichtigsten Stellen, Infanterie und Artilleriemunition, hat die Ukraine die größten Probleme. Und die Unterlegenheit bei der Artilleriemunition führt eben dazu, und die starke Unterlegenheit, muss man sagen, dass Russland sich im Osten an den Fronten, vor allem auch im Donbass, sozusagen Stück für Stück durchfressen kann, was zum Verlust einzelner Dörfer führen kann, nicht aber zwingend zu einem größeren Durchbruch führen muss. Aber zweifelsohne, es gilt jetzt, die Ukraine dringend zu stabilisieren, mit den geplanten Neueinkäufen für die Artilleriemunition, die insbesondere von der tschechischen Seite initiiert wurde, und dann eben die Zeit der Stabilisierung zu nutzen, um die westliche Versorgung der Ukraine auf Dauer zu stellen.
Bei uns in Deutschland wird ja seit einiger Zeit diskutiert, ob diese Taurus-Marschflugkörper geliefert werden sollen oder eben nicht. Würde das denn an der Lage der Ukraine etwas Entscheidendes ändern, wenn das geschähe?
Also der Taurus wäre eine wichtige Komponente, unter anderen Dingen, die auch zu liefern wären. Der Taurus ist ein Beispiel für eine hochpräzise, weiterreichende Waffe, mit der die Ukrainer, und das ist eben ganz entscheidend, nicht in der Nähe der Front, sondern aus sicherer Entfernung zur Front wichtige Logistikpunkte, Munitionslager oder auch Brücken, zum Beispiel zwischen der Krim oder Übergänge zwischen der Krim und dem Gebiet Cherson im Süden bearbeiten könnten und damit, wenn sie das in ausreichender Zahl solche Fähigkeiten zur Verfügung haben, die russische Logistik ausdünnen könnten und dann eben auch selbst wieder in eine bessere Position kommen. In der Tat sind solche weitreichenden Waffen von einer entscheidenden Bedeutung, damit die Ukraine qualitativ möglicherweise ausgleichen kann, was sie eben quantitativ gegenüber Russland nicht ausgleichen kann. Also ja, es wäre eine wichtige Komponente. Aber wie bei allen Systemen sind sie immer nur im Verbund wichtig. Also man muss auch das andere Zeug haben, um voranzukommen. Und es gibt natürlich an sich nicht die Wunderwaffe, die alles im Krieg ändert.
Die ukrainische Seite hatte ja gehofft, im Süden des Landes mit einer Gegenoffensive erfolgreich zu sein. Wie wichtig ist denn die Entwicklung gerade in diesem Landesteil und auch auf der russisch besetzten Krim für den weiteren Kriegsverlauf?
Ja, ich glaube, die ist von herausragender Bedeutung. Man kann fast sagen, dass die Krim eine der Gravitationszentren des Krieges ist. Das heißt, die Krim ist der entscheidende Logistikhub und Aufmarschgebiet für die gesamte Südkampagne der Russen. Und Sie müssen ja sehen, dass die von der Krim auch die Bedrohung gegenüber dem nordwestlichen Schwarzen Meer ausgeht für die südukrainischen Städte. Das heißt, auch wenn die Ukraine im Schwarzen Meer enorme Erfolge errungen hat, bleibt die Krim auch aufgrund ihrer Bewaffnung, aufgrund ihrer Ausrüstung gefährlich für die Ukraine. Aber noch einmal, der Hauptpunkt ist, dass man die Krim sozusagen für die russische Logistik, die derzeit über die Krimbrücke, über die Krim in den Süden der Ukraine geht, abschneiden muss. Und noch ein wichtiger Punkt zum Schwarzen Meer, und das ist durchaus auch beunruhigend. Es ist durchaus, wenn die Ukraine stabilisiert wird und wenn sie die notwendigen Fähigkeiten von den westlichen Partnern erhält, realistisch in der unteren Region des Flusses Dnipro, dass sie da vorankommt, wenn sie die richtigen Waffen hat und eben dann in der Lage ist, diese Logistiklinie auszuschalten. Allerdings haben wir jetzt das Problem, dass Russland in der Asowschen Region, also in der Küste am Asowschen Meer, erheblich seine Logistik versucht aufzubauen. Und wenn die Ukraine jetzt über Monate zu viel Zeit verliert, könnte sie sich eben künftig zwei Logistik-Hubs gegenübersehen. Und das ist sehr gefährlich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man jetzt keine Zeit verliert, sondern nicht zuletzt unter Eingedenk der strategischen Bedeutung des Schwarzen Meeres konkrete Ziele definiert und die Ukraine auch qualitativ mit den notwendigen Waffen ausrüstet.
Und wenn das passiert, wenn also die Ukraine dann doch einigermaßen wieder auf Augenhöhe mit der russischen Armee kämpfen kann, wie lange würden nach Ihrer Einschätzung dann dieser Krieg noch dauern können?
Das ist ganz schwer zu sagen. Ich denke, ich habe ja eben schon was angedeutet. Zunächst müssen die Partner der Ukraine jetzt die Ukraine durch diese schwierige, prekäre Phase des Mangels hieven. Und dann wird es Monate der Vorbereitung auch für den Westen bedeuten. Der muss ja auch seine Kapazitäten ausweiten, damit die Ukraine dann wieder an einem Punkt ist, wo sie auch strategisch wieder in eine vorteilhaftere Position kommen kann. Und deswegen können wir schon mal sagen, dieses Jahr wird dieser Krieg auf jeden Fall weitergehen und die Ukraine wird möglicherweise erst nächstes Jahr in der Lage sein, wieder strategische Vorhaben umzusetzen, die sie dann auch für möglicherweise irgendwann mal kommende Gespräche über einen Nichtkrieg in eine bessere Position kriegen. Zurzeit ist die Lage auf der Seite der Geografie, der Karte der Ukraine prekär, denn Sie wissen ja, die Ukraine ist abhängig von den Häfen im Süden und die jetzige Situation mit der stark ausgebauten Stellung der Russen in der Asowschen Region, mit der Kontrolle über die Krim, würde auch einer Ukraine bei einem Waffenstillstand, so wie es jetzt ist, weder die Möglichkeit geben zu verhandeln und man müsste befürchten, dass die Russische Föderation diese jetzige Position, wenn sie die halten könnte, ausnutzt für weitere Angriffe auf die Ukraine. Deswegen, ja, dieser Krieg wird noch weit bis ins Jahr 2025 gehen.
US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat für heute die sogenannte Ukraine-Kontaktgruppe zu einem weiteren Treffen auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz eingeladen. In dieser Gruppe sind politisch und militärisch etwa 50 Länder vertreten, die die Ukraine bislang unterstützen. Und heute soll nun über die Lage in der Ukraine beraten und es sollen gegebenenfalls weitere Waffenlieferungen abgesprochen werden. Der CDU-Politiker David McAllister ist Abgeordneter der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament und er leitet im Parlament den Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten. Heute Morgen habe ich mit ihm gesprochen. Herr McAllister, die EU-Staaten haben sich ja in der vergangenen Woche nach monatelangem Tauziehen auf die Finanzierung militärischer Ausrüstung für die Ukraine verständigt. 5 Milliarden in diesem Jahr. Halten Sie das für ausreichend?
Also die Europäische Union und die Mitgliedstaaten tun sehr viel, um die Ukraine zu unterstützen. Heute geht es bei dem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe darum, das weitere Vorgehen zu besprechen. Es ist wichtig, dass über 50 Staaten, wie Sie es genannt haben, sich in Ramstein versammeln. Diese Ukraine-Kontaktgruppe ist das wichtigste Gremium, um die Unterstützung für die Ukraine zu koordinieren. Und es wird vor allen Dingen heute nicht darum gehen, konkrete Waffenlieferungen an die Ukraine zu beschließen, sondern zu überlegen, wie die weiteren Waffenlieferungen an die Ukraine eng abgestimmt und organisiert werden kann.
Das heißt also, die 5 Milliarden in diesem Jahr reichen nicht aus Ihrer Sicht?
Die Amerikaner haben im Vorfeld dieser Sitzung formuliert, dass sie erwarten, dass die europäischen NATO-Partner mehr finanzielle Mittel bereitstellen, um die Waffenproduktion in Europa voranzubringen. Der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin hat sich ja mit dem NATO-Generalsekretär getroffen im Vorfeld und hat eben deutlich gemacht, wie wichtig es ist, die materielle Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen.
Und was sagen Sie selbst dazu, Herr McAllister?
Also ich bin dafür, dass wir weiterhin tatkräftig die Ukraine unterstützen. Die Europäische Union hat gegenwärtig 88 Milliarden Euro an finanzieller humanitäre und wirtschaftliche Unterstützung bereitgestellt. Jetzt haben wir noch die 50 Milliarden Euro Ukraine-Fazilität beschlossen. Und wenn Sie nach den militärischen Hilfen fragen, haben wir bislang rund 30 Milliarden Euro für die Ukraine mobilisiert und davon rund 11 Milliarden Euro auch aus der Europäischen Friedensfazilität. Also wir geben alles und trotzdem muss geschaut werden, was kann man noch zusätzlich tun. Ich begrüße beispielsweise, dass gestern insgesamt 14 EU-Mitgliedstaaten die Europäische Investitionsbank aufgefordert haben, ihre Finanzmittel für den Verteidigungsbereich aufzustocken.
Es ist ja gar nicht so einfach, das haben die Verhandlungen der letzten Wochen gezeigt, die europäischen Staaten auf einen Nenner zu bringen. Die deutsche Bundesregierung setzt eher auf bilaterale Hilfe, unter anderem deshalb, weil dann eben nicht das Ja aller Mitgliedstaaten nötig ist. Bei der ungarischen Regierung muss man immer mit einem Nein rechnen und die französische Regierung will am liebsten nur EU-Produkte mit EU-Mitteln finanzieren. Hat es denn aus Ihrer Sicht Sinn, einen Konsens in der EU anzustreben oder sollten die einzelnen Länder nicht tatsächlich das machen, was sie jeweils für richtig halten?
Also zum einen unterstützen ja die Länder auch bilateral die Ukraine. Das können vor allen Dingen diejenigen Länder, die Munition und Waffen zur Verfügung haben und die auch Finanzmittel haben. Andere kleinere und mittlere Partner sind darauf angewiesen, dass wir das im europäischen Verbund machen. Ich finde, dass wir als Europäer bislang uns durch ein bemerkenswertes Maß an Solidarität untereinander in dieser Frage ausgezeichnet haben. Auf der einen Seite haben wir noch nie in unserer Geschichte einen Drittstaat so unterstützt wie die Ukraine und auf der anderen Seite haben wir noch nie einen Drittstaat, so wie die Russische Föderation, sanktioniert, weil dieser Angriffskrieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine ist ein brutaler Angriff auf die europäische Friedens- und Sicherheitsarchitektur. Hier steht sehr viel auf dem Spiel. Und meine Forderung ist, wir haben bislang formuliert, we need to support Ukraine as long as it takes, also so lange wie möglich. Aber es geht darum, whatever it takes. Also wir müssen den Ukrainern das geben, was erforderlich ist, um zu bestehen in diesem Abwehrkampf gegen die russische Aggression.
In den USA, wie gesagt, ist der Streit über die Ukraine-Hilfen innerhalb des Kongresses immer noch ungelöst. Da kann es also durchaus sein, dass da nicht viel kommt in der Zukunft, nicht viel Zusätzliches. Kann denn Europa ausgleichen, was Washington nicht liefert?
Also zunächst sind die Amerikaner genauso gefordert wie wir Europäer. Wir erwarten, nachdem wir insbesondere die Ukraine-Fazilität in einem Schnellverfahren auf den Weg gebracht haben, damit wir in den nächsten Jahren auch der ukrainischen Regierung und dem Staat Planungssicherheit geben können, dass das Gleiche jetzt auf amerikanischer Seite erfolgt. Ich finde es außerordentlich bedauerlich, dass die amerikanische Unterstützung für die Ukraine gegenwärtig in diesem innenpolitischen kleinkarierten Streit nach wie vor in Washington blockiert ist. Also die Amerikaner müssen geben. Sie müssen auch mit gutem Beispiel vorangehen, denn die Amerikaner erwarten ja von uns, dass wir mehr geben. Also erwarten wir auch gegenseitig, dass die Amerikaner ihre Unterstützung zur Verfügung stellen. Und wenn es darum geht, was die Europäer noch zusätzlich machen können, noch ein Argument. Wir haben ja als Europäische Friedensfazilität im März 2021 gegründet, weil militärische Ausgaben nicht direkt aus dem EU-Budget finanziert werden können. Das liegt ja weiterhin in der Kompetenz der Mitgliedstaaten. Aber wir können dadurch eben als Europäische Union indirekt auch unsere Unterstützung geben. Wir haben ehrgeizige Ziele formuliert. Es war unser Ziel, bis März 2024 eine Million Schuss Munition an die Ukraine zu liefern. Bislang haben wir das Ziel leider um die Hälfte gerissen. Und 500.000 Schuss reichen eben nicht aus, um die Verteidigungsbemühungen der Ukraine wirksam aufrechtzuerhalten. Also es geht heute darum, auch zu überlegen, wie man die verteidigungsindustrielle Basis weiter erhöhen kann, wie man weiter Munition schnell produzieren kann, um den Ukrainern das zu geben, was sie brauchen.
Die Verteidigungsminister und hochrangigen Militärvertreter treffen sich auf Einladung von US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf der US-Militärbasis Ramstein. Für Deutschland nimmt Verteidigungsminister Boris Pistorius teil. Dabei dürfte vor allem die Beschaffung von Munition für die Ukraine ein wichtiges Thema werden. Die ukrainischen Streitkräfte klagen ja schon länger über eine mangelnde Ausstattung, vor allem mit Artilleriemunition. Uli Haug ist unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin. Bei den ukrainischen Streitkräften herrscht zunehmender Mangel an Munition, was ihren Kampf gegen die russischen Truppen erschwert. Wie will Deutschland denn mehr Munition und Waffen für die Ukraine beschaffen?
Also im Grunde will man zweigleisig fahren. Man will die Munitionsproduktion in der EU, in Deutschland, aber auch in der Ukraine selbst hochfahren. Und man hat sich mittlerweile darauf geeinigt, dass man weltweit beispielsweise Artilleriemunition einkaufen will. Hier gab es eine tschechische Initiative, die 800.000 Schuss auf dem Weltmarkt einkaufen wollen. Deutschland gibt dafür einen dreistelligen Millionenbetrag. Es bleiben aber trotzdem spannende Fragen. Zum einen, hat die Ukraine ja auch ein kurzfristiges Munitionsproblem. Und da ist eben die Frage, sind die Europäer auch oder die Amerikaner bereit, aus den Beständen der jeweiligen Armeen etwas an die Ukraine abzugeben, also beispielsweise auch aus Bundeswehrbeständen? Und eine zweite spannende Frage, wer verkauft den Europäern überhaupt diese Artilleriemunition? Südkorea wäre ein möglicher demokratischer Verkäufer, die Türkei möglicherweise auch. Aber da muss man natürlich auch immer den politischen Hintergrund berücksichtigen. Also wer will sich's mit Putin nicht verscherzen? Insofern darf man auch gespannt sein, wo diese Munition letztlich denn auch herkommen wird.
Deutschland, Frankreich und Polen haben vergangene Woche eine Koalition zur Beschaffung von Raketenartillerie vereinbart. Diese Koalition soll heute im Rahmen der Rammstein-Kontaktgruppe gebildet werden. Wie sieht denn der deutsche Beitrag innerhalb dieser Koalition aus?
Ganz ehrlich muss man sagen, wir wissen es schlicht und einfach nicht. Im Bundesverteidigungsministerium habe ich gestern angerufen. Da hat man auch noch gegrübelt, was der Kanzler letztlich mit dieser Raketenartillerie konkret meinen könnte. Verteidigungsminister Pistorius, der war gestern bei seinem Kollegen in Warschau und hat sich da auch sehr zurückhaltend geäußert.
Es geht in der Tat darum, Raketen bzw. Waffen gemeinsam zur Verfügung zu stellen. Einerseits jetzt, das tun wir schon, aber andererseits auch im Rahmen einer neuen Capability Coalition für die Zeit, die jetzt kommt.
Also wirklich schlau wird man aus dieser Aussage nicht. Raketen, Artillerie, ähnliche Sachen hat man schon mal geschickt. Sogenannte Mars-Raketenwerfer. Wo da neue Varianten jetzt herkommen, ist allerdings völlig offen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass da heute große Fortschritte verkündet werden.
Berlin und Warschau wollen bei den Munitionslieferungen an Kiew künftig kooperieren. Dazu soll in Deutschland, Polen und in anderen Ländern die Produktion hochgefahren werden. Geht das denn so einfach?
Also der eine Punkt ist sicherlich das Hochfahren der Munitionsproduktion, weil eben neue Produktionsstätten auch entstehen müssen. Wir erinnern uns möglicherweise, Rheinmetall hat unter Besuch des Kanzlers eine neue Munitionsfabrik in Niedersachsen angekündigt. Allerdings wird die erst ab 2025 jeweils 200.000 Schuss pro Jahr von dieser gesuchten Artilleriemunition produzieren können. Und das nächste Problem, was man hat, die Industrie möchte eben auch entsprechende Abnahmeverträge. Das heißt, wenn sie die Produktion hochfährt, braucht sie natürlich auch Armeen, braucht sie Länder, die diese Artilleriemunition abnehmen. Das ist der zweite Punkt, den man klären muss. Und ein dritter ist immer noch das Thema Materialversorgung. Auch hier gibt es eben beispielsweise bei Zündmitteln und Ähnlichem durchaus immer wieder mal Engpässe.
Seit Wochen wird ja schon bei uns über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern kontrovers diskutiert. Altkanzler Gerhard Schröder hat sich hinter das Nein von Bundeskanzler Olaf Scholz zur Lieferung der Taurus in die Ukraine und die grundsätzliche Absage an eine Entsendung von Bodentruppen gestellt. Wie sind denn die Reaktionen in Berlin auf dieses Lob von Schröder?
Also insbesondere aus der CDU ist gestern lautstarke Kritik gekommen, ausgerechnet Schröder. Jens Spahn hat ihn kritisiert, vor allem weil er eben Schröder selbst lange Zeit völlig kritikfrei über Wladimir Putin gesprochen hat und natürlich auch entsprechende Geschäfte getätigt hat nach seiner Zeit als Bundeskanzler. Es gab gestern, und das wird sich heute vermutlich fortsetzen, auch eine Diskussion über das Einfrieren des Konfliktes. Da war gestern schon erstaunlich, dass sich Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, klar distanziert hat von den Aussagen von SPD-Fraktionschef Mützenich. Pistorius, aber eben auch Außenministerin Baerbock sagen, dass man Erfahrungen mit eingefrorenen Konflikten und Wladimir Putin gemacht haben, die keinesfalls gut gewesen sind. Und insofern halten diese beiden Regierungsmitglieder zumindest von diesem Vorstoß aus der SPD sehr wenig.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.